in seiner Planung mit uns Menschen übersieht Gott nichts. Alles ist bereit zum Glück aller Menschen. Gott liebt alle Menschen und er macht keine Ausnahmen. Die Botschaft der Bibel ist eine Botschaft, die über alle Grenzen hinweg geht. Es ist nicht wesentlich, aus welchem Land ein Mensch kommt. Es ist nicht wesentlich, welche Hautfarbe er trägt. Es ist nicht wesentlich, ob er Mann ist oder Frau. Gottes Absichten erreichen jeden Menschen in derselben Weise, in der Gott sich selbst erfährt. Denn innerhalb der Gottheit gibt es eine ewige Erfahrung vollkommener Liebe, vollkommener Unterordnung, vollkommenen Respektes. Und so wie Gott ist, hat er uns Menschen gewollt. Und wenn wir heute ein Thema miteinander betrachten wollen, näher erkennen wollen, dann vor dem Hintergrund dieses Wirkens, das immer das erreichen wird, was es sich vorgenommen hat. Manch einer hat mit Interesse das Thema Nummer 3 gelesen. Heilung und Heil für die Juden. Und ich habe den Vers hinzugefügt aus Jesaja 40, Vers 1 und 2. Tröstet, tröstet mein Volk. Spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich selbst habe sehr wenig in der Vergangenheit zu dieser Frage gehört. In Bezug auf die Verkündigung, die wir in den Gemeinden gewohnt sind. Gibt es Geschwister hier unter uns, die in ihrem Leben als Christen oder Adventisten zu diesem Thema in den Gemeinden Verkündigungen gehört haben? Zum Thema des Heils und der Heilung. Für die Juden.
Für wen?
Für die Juden.
Juden.
Jawohl.
Für die Jugend.
Wie bitte?
Jugend haben wir verstanden.
Es gibt auch Jugend unter den Juden. Aber es geht hier spezifisch um die Juden. Es ergeht euch sicher, so wie es mir ergangen ist. Es ist ein Thema, das fast wie zu einem Nicht-Thema geworden ist. Obgleich wir in Deutschland leben, obgleich wir als Schüler an den öffentlichen Schulen oft in Deutschland, so wie es mein Fall war, viel zu diesem Thema hörten. Oft durch gute Lehrer, denen bewusst war, dass wir dieses Thema als deutsches Volk aufarbeiten und verstehen müssen. Aber bei uns als Gemeindevolk vernahm ich zu dieser Frage eigentlich nichts. Wir selbst haben jüdischen Hintergrund. Der Name Rosenthal spricht für sich. Es ist ein jüdischer Name. Und mein Großvater väterlicherseits war Jude. Seine Frau war nicht Jüdin und so ist mein Vater ein Halbjude. Und wir haben noch jüdisches Blut als Kinder, Vierteljuden. Nach jüdischem Recht, soweit ich es weiß, ist man heute ein Jude dann, wenn die Mutter Jüdin ist. Aber es geht weniger hierum als um die Tatsache, dass jeder von uns, der ein Erbe mit sich trägt, eine Geschichte mit sich trägt und er eigentlich im Bewusstsein dieser Geschichte stehen sollte. Die Bibel ist ein sehr geschichtsträchtiges Buch. Manche haben sich gewundert, warum es Geschlechtsregister in der Bibel gibt. Manche waren vielleicht dadurch auch fast gelangweilt oder sind es übergangen. Aber bei Gott zählt Geschichte. Bei Gott zählen Namen. Bei Gott zählen Menschen. Und wenn die Geschlechtsregister in der Bibel sind, dann vor allem deshalb, weil bei Gott der Einzelne zählt. Und heute an diesem Ort sind wir Einzelne. Und jeder von uns steht in einer Geschichte, in der Geschichte einer Erfahrung. Und ihr seid es vielleicht gewohnt, von dem einen oder anderen Verkünder schon zu hören, wie wir die Fackeln weitergeben müssen. Der geistlichen Wahrheit, die wir übernommen haben in Bezug auf die Wahrheit von jenen, die uns vorausgegangen sind. Hat nicht John Wycliffe eine Fackel in England angezündet im 14. Jahrhundert? Und wurde diese Fackel nicht weitergereicht an Johannes Huss in Böhmen? Und wurde diese Fackel nicht weitergereicht an Martin Luther und an die Wiedertäufer? Und wurde diese Fackel nicht weitergereicht an John Wesley? Und wurde diese Fackel nicht weitergereicht an die Pioniere unserer Bewegung? Und sollen wir nicht diese Fackel fest in unseren Händen halten, dass sie leuchte? Und sie nicht unter einen Scheffel stellen, sondern sie leuchten lassen. Und in derselben Art und Weise will Gott, dass jeder von uns nachdenkt über seine eigene Geschichte und jene, die ihm vorausgegangen sind. Wie ist der genealogische Hintergrund unserer Familien? Es ist deshalb von Interesse, weil wir nicht im luftleeren Raum geboren wurden. Aber wir sind geschichtslos geworden. Wir leben, ohne zu leben. Wir existieren, aber wir leben nicht. Als Adventvolk muss es anders sein und ist es vielfach anders. Doch es gibt eine Linie, die wir heute im Allgemeinen nicht mehr in der rechten Weise sehen. Und weil das gewusst war, von einem Gott, der niemanden übersehen möchte, offenbarte er es in seinem Wort. Und wer von euch den Römerbrief schon einmal gelesen hat, der mag festgestellt haben, dass der Römerbrief sich nicht so leicht liest. Zu dem Punkt hin, dass es heute intelligente Menschen gibt, die den Römerbrief studiert haben, und die sagen, es ist unmöglich, ihn zu verstehen. Wir müssen es aufgeben, die Positionen des Apostels Paulus zu verstehen. Sie können ihn nicht verstehen, weil ihnen der Geist fehlt. Sie sehen in ihm einen Mann, der sich so widerspricht, dass man einfach nicht zurande kommt mit den Aussagen, die er trifft. Und ich glaube, dass der Römerbrief für jeden von uns etwas ist, was wir nicht gleich verstehen können noch sollen, weil wir ja reifen müssen. Aber dass es auch im Römerbrief beim ersten Lesen schon Dinge gibt, die Gott dir offenbaren möchte, um dich dann zu einem tieferen Studium zu führen und zu dem Punkt hin, wo sich die Herrlichkeit, ich möchte sagen, der Adventbotschaft im Römerbrief in vollkommenster Weise offenbart. Der Römerbrief, nach dem Verständnis, das Gott mir heute schenkt, entwirft eine Geschichtsphilosophie, ähnlich wie wir sie in anderen Kapiteln der Bibel erfahren. Wir wollen heute darauf näher eingehen. Ja, Lasst uns 2. Petrus Kapitel 3 miteinander aufschlagen. 2. Petrus Kapitel 3. Ich möchte, dass wir dort ab Vers 15 miteinander lesen. 2. Petrus Kapitel 3, Vers 15. Es heißt dort: Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wie er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Petrus gibt hier zu verstehen, dass Christus Langmut hat, Vers 15, für uns und unsere Rettung. Und über dieses Thema, so sagt er, schreibt auch der Apostel Paulus. Und er sagt, dass Paulus in allen seinen Briefen über die Langmut des Herrn für uns schreibt. Und er sagt, dass nicht nur die Briefe des Apostel Paulus davon sprechen, sondern er sagt, dass manches in diesen Briefen schwer zu verstehen ist, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Und es hat gewiss keinen Brief gegeben, der so missbraucht worden ist wie der Römerbrief. Gewiss keinen Brief gegeben, der so viel in der Geschichte bewirkt hat, zum Guten wie zum Bösen, wie der Römerbrief. Zum Guten, wo Menschen ihn unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes lasen, verstanden und umsetzten. Und zum Bösen, überall dort, wo sie als Unwissende und Ungefestigte diesen Brief, wie auch die übrigen Schriften, zu ihrem eigenen Verderben vertreten. Das Schlimme ist, es war nicht nur zu ihrem eigenen Verderben, sondern zum Verderben vieler sonst. Und wenn es etwas gibt, was die Bibel sagt, dann ist es das, was Ellen White, Dudley Kenwright wissen ließ. Einen unserer fähigen Prediger, der am Rande des Abgrunds stand und der hätte zurückkehren können. Und in bewegendster Weise schreibt ihn Ellen White so tief, wie sie nur schreiben konnte. Und sie sagt, wenn du dich dennoch nicht entscheidest, dann behalt es für dich, damit nicht viele andere durch dich zugrunde kommen. Kenwright entschied sich und behielt es nicht für sich. Und viele andere sind durch ihn zugrunde gegangen. Und so gibt es ein Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Und es ist nicht ohne Ursache, dass wir in der Offenbarung einen Text lesen, der eine entsetzliche Wirklichkeit innerhalb der Geschichte beschreibt. Und zwar in Offenbarung Kapitel 18, wo es über das Gericht geht, über die Hure Babylon, lesen wir im letzten Vers des Kapitels, Offenbarung 18, Vers 24. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. In Babylon liegt das Geheimnis des Hinschlachtens aller, die auf dieser Erde heilig und gerecht für Gott gewesen sind. Hingeschlachtet wie Christus, wie die Schafe zur Schlachtbank geführt. Babylon beginnt nicht erst mit dem Papsttum. Aber als das Papsttum die Philosophie Babylons übernahm, führte das Papsttum diesen Vers zu seiner Vollendung. Und das Papsttum ist verantwortlich für alle großen Kriege, die wir in der Geschichte gehabt haben. Und steckt hinter allen großen Kriegen. Und es gibt sehr viel, sehr gute Dokumentation. Ihr müsst nur Leute wie Walter Veit oder John Bishop zu diesen Themen hören. Und es gibt auch sehr viele gute Bücher eigentlich dazu, die man aber finden muss. Und für die man auch beten kann. Der Apostel Paulus offenbart uns in seinem zweiten Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher, und dort im Kapitel 2. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Dass ein Geheimnis zu seiner Zeit bereits am Wirken war, dass er das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nennt. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, und ich lese dort ab Vers 7. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Paulus sagt, zu seiner Zeit, im ersten nachchristlichen Jahrhundert, war ein Geheimnis am Wirken. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das Geheimnis eines Prinzips, dessen Ziel darin bestand, die 10 Gebote abzuschaffen. Und Paulus sagt, es gibt etwas, was der Entfaltung dieses Geheimnisses noch entgegensteht. Und was der Entfaltung dieses Geheimnisses noch entgegenstand, war jenes Reich, das Daniel in seiner Statue sah, als die eisernen Beine. Als aber das römische Reich zu Ende ging, übergab Rom seine Krone, übergab Rom sein Zepter, wem, meine lieben Freunde? Dem Bischof von Rom. Und das Papsttum war schon kurze Zeit später etabliert. Im Jahre 538 nach Christus, zu Beginn der 1260 Jahre, war das Papsttum etabliert. Nunmehr konnte es wirksam werden. Nunmehr konnte, wie es hier heißt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Gesetzlose, geoffenbart werden. Jener, der unter Anmaßung, Christus zu repräsentieren, die Gebote Jesu Christi beiseite legte, ja sie veränderte und als anscheinend richtige Gebote an die Welt weitertrug. Er wird genannt hier auch zuvor im Verse 3, der Mensch der Sünde und der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Und dies ist im Papsttum der Fall. Nun, Paulus selbst hier, in den Schriften, die so schwer zu verstehen sind, aber die durch den Geist verstanden werden können, offenbart uns, dass schon im ersten nachchristlichen Jahrhundert ein Geheimnis innerhalb der Gemeinde Jesu eindringen würde und sich innerhalb dieser Gemeinde setzen würde. Woher erkennen wir das? Nun, der Vers 3 sagt es. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Abfall gibt es nur innerhalb der Gemeinde Gottes. Denn sonst, was die Welt betrifft, brauchen wir nicht mehr davon zu sprechen. Die Welt ist abgefallen. Die Welt braucht das Evangelium. Aber das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, in seiner schrecklichsten Form offenbart sich dort, wo eigentlich nur das Geheimnis der Gottseligkeit offenbart werden sollte. Wie lautet das Geheimnis der Gottseligkeit, meine Lieben? Nach 1. Timotheus 3, Vers 16. Groß ist
das Gott offenbart ist im Fleisch.
Vielen Dank. Kündlich, sagt Paulus, kündlich groß ist das gottselige Geheimnis, dass Gott offenbart wurde im Fleisch. Und es gibt ein anderes Geheimnis, das sich im Fleisch offenbart. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Entweder du lebst entsprechend dem Gesetz oder du lebst los vom Gesetz. So ist jeder von uns betroffen. So hat jeder in dieser Auseinandersetzung einen Anteil. Und diese Verse offenbaren die Zielsetzung des Antichristen, die Zerstörung des Gesetzes Gottes, die Zerstörung der Gebote Gottes. Im Römerbrief entfaltet der Apostel Paulus der Gemeinde von Rom die Lehre, die Menschen zum Frieden führt. Die Lehre, die uns die ganze Zeit vor Augen erscheinen sollte. Christus, unsere Gerechtigkeit. Mehr als eine Lehre, ein Leben. Mehr als ein Wort, ein Ereignis. Und der Apostel Paulus, mit dem Verständnis der biblischen Prophetie, schaut in die Zukunft mit prophetischem Blick und sieht, wie die Dinge der Zukunft sich entfalten werden. Bevor wir den Römerbrief in einigen Aussagen betrachten, wollen wir das im 2. Korinther Kapitel 12 miteinander lesen. Im 2. Korinther 12 und den ersten Versen heißt es: Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht über mich überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Der Apostel Paulus liebte Gott von ganzem Herzen. Eine radikale Veränderung hat in seinem Leben stattgefunden. Und Gott konnte diesen nunmehr demütigen Mann, den er 3 Jahre lang in die Wüste Arabiens geführt hatte, um ihn persönlich zu lehren, große Offenbarungen weiterreichen. Sie waren so herrlich, die Visionen des Herrn und die Erscheinungen, die er sah, so groß, dass er es als so wirklich erfuhr, dass er nicht wusste, war er wirklich leibhaftig dort oder nur in seinem Geist, durch den Heiligen Geist dahin getragen. Bis in den dritten Himmel. Hier in unserer Atmosphäre haben wir den ersten Himmel. Der Weg bis dorthin, wo Gott wohnt, ist der zweite Himmel. Und dort, wo das Paradies vor der Sintflut überführt wurde, ist der dritte Himmel. Dort, wo die Stadt Gottes ist, auf dem Berge der Versammlung, dort beim Orion, dort, wo das Heiligtum innerhalb des himmlischen Jerusalem steht, das durch diesen Kanal einmal auf diese Erde nach 1000 Jahren wiederkommen, sich setzen wird. Und Gott offenbart Paulus in einer Tiefe die Wirklichkeit der Geschichte wie sonst nur wenigen. Daniel, Johannes, Mose, einige. Und eine Last drückt auf das Herz des Apostels, als er seine Feder nimmt und den Brief an die Gemeinde in Rom schreibt. Paulus betet für jedes Wort, das er schreibt. Paulus ringt um jedes Wort, das er schreibt. Paulus fürchtet sich, dass er nur ein Wort schreibt, dass die Dinge, die er weitergeben will, in der falschen Art und Weise weitergeben würden. Paulus ist sehr überlegt. Er, gelehrt durch die größten Gelehrten seiner Zeit, Gamaliel, Schüler Hillels, die großen Rabbiner der damaligen Zeit, er, die Schriften kennend, ringt um eine Frage, ringt, weil er die Zukunft kennt, ringt, weil er die Zukunft versteht und weiß, wie kann er schreiben, dass er möglichst dem entgegenwirken kann, was sich in der Zukunft darstellen soll. Und es ist ein Paradox, dass derselbe Brief als Grundlage für die größten Übeltaten mit Verwendung gefunden hat. Oder zumindest in indirekter Weise. So können wir aus Licht Finsternis machen. So können wir aus dem, was süß ist, etwas Bitteres machen. So können, wenn wir in Sünde verharren, schließlich zu dem Punkt gelangen, dass wir das, was wir einst verabscheuten, nunmehr lieben und Finsternis für uns Licht geworden ist und Licht für uns Finsternis. Und ich möchte nun auf den Punkt kommen, der sein Flehen war, seine Last. Paulus hatte die Thessalonicher Briefe bereits geschrieben. Den ersten Brief, den er schrieb, war der erste Thessalonicher Brief. Kurze Zeit später folgte der zweite Thessalonicher Brief, weil die Gemeinde in Thessaloniki in der Gefahr stand, Aussagen des Paulus misszuverstehen. Und er schreibt den zweiten Brief. Nunmehr aber ist mehr Zeit verstrichen. Und Paulus erkennt, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, von dem er geschrieben hat, bereits innerhalb der Gemeinden Fuß fassen möchte. Und vor allem, ja, er sieht die Not zunächst einmal nur in Rom. Und er war nicht in Rom. Aber will nach Rom. Und er plant, nach Rom zu gehen. Es ist eine Gemeinde, die nicht er gegründet hat. Es ist eine Gemeinde, der er aber genauso dienen will, als hätte er sie selbst gegründet. Es ist genauso, wie wenn du irgendeine Gemeinde besuchst und möchtest ihr dienen. Und Paulus sieht, dass in Rom ein Potenzial liegt, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit zu verwirklichen. Und er erkennt, dass der Abfall, der geschehen wird, wie Gott ihm offenbart hat, in der Gemeinde zu Rom geschehen wird. Er erkennt, dass 2. Thessalonicher Kapitel 2 in Rom beginnen wird. Und er erkennt, auf welche Art und Weise es beginnen wird. Er erkennt, dass es eine langsame Veränderung des Verständnisses geben wird in Bezug auf das Gesetz Gottes. Und ich möchte jetzt einige Aussagen mit euch lesen. Wer heute Theologie studiert, der weiß, dass an allen Fakultäten, wenn es um den Römerbrief geht, in aller Regel die ersten 8 Kapitel intensiv studiert werden. Ich wurde ausgebildet an einer adventistischen Fakultät. Ich studierte die ersten 8 Kapitel. In der Regel spricht man dann ein wenig über Kapitel 9 und 11. So viel, dass du weißt, dass es etwas gibt, was du vielleicht verstehen solltest, aber du kommst nicht einmal so weit in der Regel, weil der Schwerpunkt so gelegt ist auf die ersten 8 Kapitel, dass man die Kapitel 9 und 11 geradezu übersieht. Und dann beginnt man die Anwendung des Grundsatzes der Gerechtigkeit durch den Glauben, wie er entfaltet worden ist in Kapitel 1 bis 8, zu studieren in den Kapiteln 12 bis 16. Und es gibt viele Theologen, die glauben, dass die Kapitel 9 und 11 gar nicht wirklich zum Thema des Römerbriefes gehören. Dass es ein Exkurs ist, ein wichtiger für Paulus, aber sie sehen nicht den Zusammenhang. Sie sehen nicht, dass das Wort Gottes immer ein Ereignis ist. Erst wenn du Gott erfahren hast, kannst du das verstehen, was niedergeschrieben steht. Das Wort, Wort, Davar, im Hebräischen bedeutet nicht nur Wort, es bedeutet Geschehen und Ereignis. Du kannst es auf dieselbe Art und Weise übersetzen. Weil das Wort immer etwas tut. Was das Wort spricht, ist das, was es tut. Gott will, dass wir eins werden durch den Heiligen Geist. Was du denkst, ist das, was du sagst. Und was du sagst, ist das, was du tust. Ich hasse, die geteilten Herzen sind, sagt David. Aber dein Gesetz habe ich lieb. Psalm 119, Vers 113. Und Paulus, wünscht dieses Augenmerk. Er wünscht dieses Verständnis. Und er schreibt den Römerbrief als ein Ereignis, als ein Geschichtsereignis, das sich darzustellen beginnt, in zweierlei Art und Weise. Entsprechend dem Geheimnis der Gottseligkeit und entsprechend dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Er schreibt nach Rom, wo eine Gemeinde existiert von Juden und von Heiden. Juden und Heiden. Gläubigen aus den Heiden und Gläubigen aus den Juden. Aber es ist zu Schwierigkeiten gekommen in dieser Gemeinde. Es ist zu Schwierigkeiten im Verständnis miteinander gekommen. Es gibt ein wachsendes Unbehagen der Heidenchristen in Bezug auf die Judenchristen. Die politische Situation treibt das Ganze zu einem Höhepunkt. Rom sendet seine Armeen gegen Jerusalem. Es wird immer gefährlicher, sich mit dem Judentum zu identifizieren. Die erste Liebe beginnt langsam zu schwinden. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist am Wirken. Ein Erlass eines Kaisers entsteht. Die Juden werden aus Rom getrieben. Einige Zeit später dürfen sie nach Rom zurückkehren. Und die Gemeinde in Rom ist nun konfrontiert mit den Judenchristen, die zurückkehren. Und ein Kampf im Geist entsteht. Ein Kampf um die Wurzeln. Ein Kampf um die Geschichte. Ein Kampf um die Liebe. Ein Kampf um die Wahrheit. Und der Abfall breitet sich aus. Paulus fürchtet das und schreibt seinen Römerbrief. Er fürchtet, dass die Gemeinde zu Rom seine Wurzeln verliert und beginnt, einen Entwurzelungsprozess zu erfahren, der schließlich das Schwert jenem auferlegen wird, der sein Bruder war. die Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief, sind das Ereignis, um das es Paulus beim Schreiben des Römerbriefes geht. Der Römerbrief ist keine systematische Dogma, keine systematische Abhandlung. Bringt uns keine Dogmatik. Der Römerbrief ist keine systematische Abhandlung irgendeiner Frage. Der Römerbrief spricht so intensiv von der Frage der Gerechtigkeit durch den Glauben, weil Paulus eine konkrete Not sah in Rom, in der Gemeinde zu Rom. Er schreibt einen Brief, nicht im luftleeren Raum, sondern an eine Gemeinde, an eine örtliche Gemeinde, die einen großen Einfluss hat und wo er Gefahren sieht. Und so gibt der Geist Gottes ihm ein, zu offenbaren, wie die Geschichte sich entwickeln wird in Bezug auf eine Frage, die wir weder in Daniel Kapitel 2 noch in Daniel Kapitel 8 und 9 auf diese direkte Art angesprochen finden. Aber sie ist überall vorhanden. Aber wie ihr seht, Daniel Kapitel 2 hebt ab auf die Folge der Reiche durch die Geschichte. Daniel Kapitel 8 und 9 hebt in besonderer Weise ab auf die Geschichte des Volkes Gottes im Kampf gegen die Mächte Satans. Auch Kapitel 7 natürlich. Aber Römer Kapitel 9 bis 11 wird in besonderer Weise abheben auf eine zentrale geschichtliche Wirklichkeit, die als ein Geheimnis beschrieben werden kann. Es ist das Geheimnis der Beziehung zwischen Juden und Heiden. Es ist das Geheimnis Israels. Und wenigen von uns ist bewusst gewesen. Ich denke, wir alle haben nicht gewusst, dass diese drei Kapitel, dieselbe Wichtigkeit und denselben Stellenwert in der Heiligen Schrift haben, wie Daniel Kapitel 2, wie Daniel Kapitel 7, wie Daniel Kapitel 8 und 9, wie Daniel Kapitel 10 bis 12, der letzten großen Vision Daniels. Und ohne das Verständnis von Römer 9 bis 11 kann unsere Gemeinde ihren Auftrag, wie er in Daniel 11, Vers 44 beschrieben wird, nicht erfüllen. Ohne den Römerbrief können wir nicht zum Ziel gelangen, aus dem Grund, weil der Römerbrief eine Geschichtsphilosophie offenbart, die Gott seinem Volk offenbart, um sein Werk am Ende der Zeit so zu verstehen, dass das, was die Absicht des Paulus war, endlich erfüllt wird. Und diese Absicht lesen wir im Römerbrief immer in einem Satz. Und lasst uns dazu Römer 1 aufschlagen. Römer 1. Und dort steht die Botschaft des Römerbriefes zusammengefasst in den Versen 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, eine universale Botschaft. Der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Paulus sagt, des Evangeliums, der frohen Botschaft, schäme ich mich nicht. Es ist das Evangelium Jesu Christi. Es ist Gottes Kraft. Und diese Kraft hat eine Wirkung, die Errettung eines jeden, der glauben wird. Deshalb muss diese Botschaft allen Menschen, wie es im Missionsauftrag heißt, verkündigt werden. Und dann sagt Paulus, und er schreibt den Römerbrief, zuerst den Juden. Das Jahr 34 liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Und dennoch sagt er, zuerst den Juden. Und dann schreibt er auch für den Griechen. Und diese Erwähnung dem Juden und den Griechen ist das, was sich durch den ganzen Römerbrief zieht. Eine Einheit. Israel. Juden und Griechen, die Jesus Christus annehmen. Juden und Griechen, die Jesus Christus annehmen. Und in Römer 9 bis 11 wendet er die Wahrheit der Gerechtigkeit durch den Glauben auf das Geschichtswunder des Verhältnisses zwischen Juden und Heiden an, um zu zeigen, dass Gottes Botschaft sich erfüllen wird für Juden und für Griechen. Darum geht es in Römer 9 bis 11. Diese Kapitel offenbaren die Praxis der ersten 8 Kapitel durch die Geschichte hindurch, wie Gott es beabsichtigte. Doch Rom würde alles tun, um es zu vernichten, und kam auf mit einer Theologie, die die meisten von uns zu unserer Schande, wenn auch unwissend, mitgetragen haben, die sogenannte Ersatztheologie. Die Ersatztheologie besagt, dass Israel verworfen wurde, als es den Messias kreuzigte, und dass anstatt Israels nunmehr die Gemeinde gegründet wurde. Und damit wurde die Grundlage geschaffen für das, was wir den Antisemitismus nennen. Die Grundlage geschaffen für das, was schließlich in dem, was man als den Holocaust nennt, sich abspielte. Die Juden sagen dazu die Shoah. Ein besseres Wort, weil der Holocaust die Überlegung, dass Israel ein Opfer sein könnte, vielleicht zu nahe legt. Denn das Wort Holocaust bedeutet ein Brandopfer für den Herrn. Aber der Begriff wird anerkanntermaßen heute von Juden und Christen, auch von Juden, glaube ich, Kai, im Gespräch zumindest wahrgenommen und verstanden. Aber gegenüber jüdischen Freunden sollten wir von der Shoah sprechen. Shoah bedeutet, Kai? Ich wusste es, ich sollte es wissen, aber es ist mir jetzt nicht gerade in Erinnerung. Gut. Gottes Liebe erreicht ihr Ziel. Für Juden und für Griechen. Trotz dessen, was Satan unternommen hat. Und ich möchte, dass wir jetzt einige Verse lesen, die uns einen Eindruck darüber hinterlassen sollen, mit welch einer Last Paulus seinen Brief schrieb. Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9, Vers 1. Hört einfach, wie der Apostel schreibt. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten, nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Der Apostel Paulus wird uns hier dargestellt als ein Mann, der die Wahrheit in Christus spricht. Paulus sagt, ich lüge nicht. Ist es nicht erstaunlich, dass der Apostel Paulus so eine Aussage machen muss? Weshalb muss der Apostel Paulus so eine Aussage machen gegenüber der Gemeinde von Rom? Anscheinend geht es in Rom um ein ernsthaftes Problem, das er hier ansprechen muss. Ja, er sagt, mein Gewissen bezeugt es mir im Heiligen Geist. Das Gewissen deines Gewissens ist wer? Nach diesem Wort, mein Bruder und meine Schwester, der Heilige Geist. Unser Gewissen ist uns von Gott gegeben worden. Es ist Teil des Menschen, aber es ist mehr oder weniger abgestumpft. Nur durch den Heiligen Geist wird dein Gewissen geschärft. Und so spricht Paulus hier mit fester Überzeugung und in der Autorität seines apostolischen Amtes. Und er sagt, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Hast du schon einmal unablässigen Schmerz in deinem Herzen getragen für jemanden, den du liebst? Ich weiß, dass es Menschen hier gibt, die unablässigen Schmerz tragen für Menschen, die sie lieben. Ich kann das noch nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber es verlangt mich danach. Und ja, bitteschön.
Ich darf das bezeugen, dass für diese Stunde eine Gnadenstunde in Israel und in Deutschland Menschenwesen, Christen, gläubige Menschen, Leibeslieder für dich, nachdem sie den Namen Rosenthal gehört haben, euch gar nicht kennen und Gottes Geist ihnen aufs Herz gelegt hat, für diese Versammlung und speziell für euch besonders zu beten, in der Nacht aufstehen und auf den Knien liegen, dass Gott euch erleuchte. Und ich danke meinem Gott, dass ich diese Stunde erleben darf.
Amen. Vielen Dank. Gerhard und ich haben eine gemeinsame Geschichte. Wenn ihr über die Marksteine der Adventbotschaft nachdenkt, dann gibt es Marksteine, die wichtig sind, Jahre, die wichtig sind, nicht wahr? Eines der wesentlichen Jahres 1844. Die Bibel sagt, dass wir studieren sollen, hier ein wenig, dort ein wenig. Es heißt Gebot auf Gebot, Linie auf Linie. Damit ist gemeint Vers auf Vers. Aber damit ist auch gemeint, wie unsere Pioniere verstanden, geschichtliche Linie auf geschichtliche Linie. Die sieben Gemeinden. Die zweite Linie, die sieben Siegel. Die dritte Linie, die sieben Posaunen. Jede Linie entspricht der anderen und ergänzt sie. Sie müssen aufeinander gelegt werden. Es muss noch eine Linie darauf gelegt werden. Die Linie deiner Geschichte. Wenn du dir beginnst, Zeit zu nehmen und die Marksteine deiner persönlichen Geschichte, was hat Gott in deiner Vergangenheit getan? Wo sind die besonderen Momente deines Lebens? Ich sage dir, du siehst eine ganz klare Linie. Du siehst auch die Umwege, aber Gott hat dich zurückgeführt. Und so kann ich sagen, dass es ab einem Moment auch eine Linie in meinem Leben gibt, gemeinsam mit Gerhard. Und wie nie zuvor entfalten sich jetzt Dinge, die uns verbinden. Und das macht uns wirklich freudig. Weil wenn ich in diesen Saal schaue, gibt es sehr viele Linien. Und Gott sieht sie alle zusammen. Und Gott ist dabei, seinen Leib zu einigen. Und Gott ist dabei, uns zu heiligen. Und Gott ist dabei, uns die Wunder seiner Liebe zu offenbaren. Und Paulus also, wenn wir hier zurückgehen, sagt, unablässigen Schmerz in meinem Herzen. Ich wünschte nämlich, selber von Christus verbannt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Es gibt nur eine Stelle, an die ich mich jetzt erinnere, die etwas Ähnliches in der Heiligen Schrift wiedergibt. Und sie findet sich im zweiten Buch Mose, und zwar dort im Kapitel 32, dankeschön, Vers 31. Dort heißt es, als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Die einen schrien, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und der andere sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Worauf hat die anscheinend sogenannte christliche Kirche ihre Theologie gebaut? Auf der Aussage, sein Blut komme über uns und unsere Kinder? Oder auf der Aussage, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Und Paulus ist ein Echo des Mose. Und Paulus sagt, ich würde lieber selber von Christus verbannt sein. Wisst ihr, was das heißt? Verloren sein. So wie Laodicea verloren ist, wenn sie sich nicht bekehrt. Draußen vor der Tür steht Jesus vor unseren Herzen und möchte hinein. Und Paulus sagt, lieber Jesus draußen vor der Tür meines Herzens, als dass jene, wie er sagt, meine Verwandten, meine Brüder nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Dass ihnen etwas Schlechtes widerführe. Und dann zählt er auf. Er muss den Geschwistern in Rom beweisen, warum sie eine Haltung beginnen anzunehmen, die allem widerspricht, was die Absichten des Alten Testaments gewesen ist. Ihnen, sagt er, gehört die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse gehören ihnen. Sprechen wir nicht vom neuen Bund und denken oft überhaupt nicht mehr an das jüdische Volk. Aber er sagt hier, die Bündnisse gehören ihnen. Warum sagt er denn Bündnisse? Warum sagt er nicht Bund? Er hätte auch Bund sagen können und dasselbe meinen. Aber er sagt Bündnisse, weil der ewige Bund, der einst Adam gegeben worden war, weitergereicht wurde und Abraham erneuert wurde. Und Isaac erneuert wurde. Und Jakob erneuert wurde. Und was anderes als erneuert wurde für das Volk, als Jesus kam. Heißt es nicht 70 Jahre? Jahrwochen sind für dein Volk bestimmt? Wollen wir das, als was als Segen gemeint ist, zu einem Fluch werden lassen? Gab es keine, die Jesus annahmen aus dem Judentum, als er kam? Welcher Heide hat Jesus angenommen, als er kam? Nicht einer. Und er stärkte den Bund vielen eine Woche lang. Vielen. Juden und Heiden. Dem Juden zuerst, allen denen, die bereit waren, es anzunehmen, und Heiden. Und diese Gedanken geben euch schon einen Hinweis darauf, dass wir nachdenken müssen. Dass wir studieren müssen, dass wir wie die Bereaner sein müssen. Nicht wie jene zu Thessaloniki, die Bereaner. Und Paulus sagt weiter. Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Er sagt, das Wort Gottes ist nicht hinfällig. Viele glaubten, es sei hinfällig geworden für Israel. Nein, es ist nicht hinfällig. Und jetzt beginnt er eine Beweisführung. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch sind nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder des Verheißes. Verheißung werden als Same gerechnet. Eine Frage, waren diese Kinder der Verheißung auch im Fleisch? Waren die Jünger auch im Fleisch und dennoch Kinder der Verheißung? Seit wann trennen wir als Adventisten Fleisch und Geist? Seit wann trennen wir das, was nur der Spiritismus trennt? Sind wir als, was wir geistliches Israel beschreiben heute, nicht genauso in der Wirklichkeit und in unserem Fleisch? Gilt das nicht für die Juden zuerst und auch für die Heiden? War Israel im Alten Testament ein Volk nur aus den 12 Stämmen? Nie lehrt die Bibel so etwas. Israel war ein Volk, das zusammengesetzt war aus den 12 Stämmen und den Heiden. Und das ist vielleicht ein völlig neuer Gedanke für viele von uns. Aber es ist die Wahrheit. Und es gibt ein faszinierendes Studium, das offenbart, dass das Alte Testament genauso universal angelegt ist wie das Neue Testament. Und natürlich gab es Veränderungen im Jahre 34 nach Christus. Deswegen schreibt Paulus auch, was er schreibt. Aber diese Veränderungen haben wir im Lichte einer Theologie gewertet, die Satan erfunden hat und nicht die Heilige Schrift. Und wenn wir das begreifen lernen, kommen wir der Wahrheit sehr viel näher. Er sagt dann weiter, Vers 9, um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von ein und demselben von unserem Vater Isaak schwanger war. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Wer beruft? Eine Frage. Gott beruft. Wenn es heißt hier nicht aufgrund von Werken, können wir dann sagen, Israel ist als Volk Gottes, als es den Messias verwarf, verworfen worden? Nein, dann würden wir plötzlich von den Werken ausgehen. Braucht jemand, der in allergrößter Not ist, nicht gerade dann seinen Vater? Wird sein Vater dann, wenn das Schlimmste von Schlimmen geschehen ist, sein Kind aufgeben? Ihr Lieben, in den letzten Wochen habe ich solche Erfahrungen damit gemacht, das ist für mich sehr erstaunlich. Aber mir ist zum Beispiel plötzlich durch einen Eindruck bewusst geworden, dass genauso wie in den 4 vorchristlichen Jahrhunderten etwas geschah, was ungut war, sich dasselbe in den ersten 4 nachchristlichen Jahrhunderten wiederholte. In den ersten 4 vorchristlichen Jahrhunderten geschah Folgendes. Der Kanon wurde abgeschlossen durch Esra, ungefähr im Jahr 400 vor Christus. Dann war die sogenannte intertestamentäre Zeit, wo nichts mehr an Schriften hinzukam, wo keine Propheten mehr waren, bis dass Johannes der Täufer aufstand. Und in dieser Zeit entstand die Klasse der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und sie begannen langsam eine Trennwand aufzurichten. Es ging so weit, dass es beim Tempel eine Trennwand gab, die den äußeren Vorhof von trennte von den inneren Vorhöfen und dass es den Heiden nicht erlaubt war, weiter Zugang als bis vor diese Trennwand zu erlangen. Langsam hatte Israel eine Trennwand aufgerichtet innerhalb von 400 Jahren und Christus zerbrach sie. In den 400 Jahren danach begannen die Heiden langsam eine Trennwand aufzurichten und im 4. Jahrhundert durch das Sonntagsgesetz wurde diese Trennwand vollständig. Und als das Papsttum 538 dastand, da war jeder, der irgendetwas zu tun hatte mit dem Judentum, ein Aussätziger. Nun, habt ihr euch schon einmal die Frage gestellt, warum wir 2 Arme haben? Zuerst den Juden und dann den Griechen. Jesus wurde außerhalb Jerusalems gekreuzigt, um zu zeigen, dass alle Menschen ihn brauchten und das Evangelium auch für die Heiden war. Aber es galt immer noch zuerst dem Juden und dann dem Griechen. Und wurde nicht auf sein Haupt das Wort geschrieben, Jesus von Nazareth, König der Juden? In wie vielen Sprachen? In 3 Sprachen. In welchen Sprachen? Aramäisch, Griechisch, Lateinisch. Wie viele Engelsbotschaften haben wir? Die erste Engelsbotschaft? Hebräisch. Die zweite Engelsbotschaft? Lateinisch. Die dritte Engelsbotschaft? Griechisch. Das Evangelium? Zunächst einmal dem Volk Gottes. Das Evangelium dann für Babylon. Und das Evangelium schließlich für die ganze Welt. Und wenn wir beginnen, das zu verstehen, dann begreifen wir, dass wenn wir Gekreuzigte sind und Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und ich weiß nichts außer das Kreuz, eine Erfahrung, die Gott uns schenken muss, dass wir dann echte siebenten Tags-Adventisten werden. Dass wir dann zu Trägern der dreifachen Engelsbotschaft werden. Dass wir dann erkennen, was das ewige Evangelium wirklich bedeutet. Dass es die ganze Welt umfasst. Und das ist, was das Zentrum des Anliegens des Römerbriefes ist. Und in Römer 9 lesen wir dann weiter. Es wurde zu ihr gesagt, Vers 12, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne. Denn zu Mose spricht er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So verstockt, so erbarmt er sich nun über wen er will und verstockt, wen er will. Und der Maßstab hierfür sind immer die eigenen Entscheidungen. Ich erinnere euch an das Wort von Schwester White, wo sie schreibt, die einzige Erwählung, die es gibt, ist die Erwählung, die du, für die du dich entscheidest, indem du dich für das Evangelium entscheidest, das Gott allen Menschen geben will, wie es in 1. Timotheus 2, Vers 4 deutlich heißt und Vers 5. Und dann heißt es, nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Oder hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er auch durch Hosea spricht, ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Hier zitiert er Hosea. Lasst uns einen Augenblick Hosea aufschlagen. Hosea Kapitel 3. In Hosea Kapitel 3, Vers 25 lesen wir davon. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk, du bist mein Volk, sagen. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Paulus wendet also diesen Vers an und sagt, auch viele Heiden sind jetzt zu uns Juden hinzugekommen. Er sagt, viele Heiden sind durch die Botschaft des Evangeliums zu uns Juden hinzugekommen. Keine Ersatztheologie, kein Ersatzgedanke, sondern ein Aufpfropfen auf das, was an Gutem existiert. Ja? Kapitel 2. Und zwar dort Vers 25. 2 Vers 25. Hosea, habe ich Hosea gesagt? Kapitel 2 Vers 25. Entschuldigt, Kapitel 2. 2 Vers 25. Hoseas. Komm, Hosea. Denkt bitte mit mir mit. Wenn jetzt also der Apostel Paulus als korrekter Interpret des Alten Testamentes diese Aussage interpretiert und sagt, indem die Heiden jetzt aufgepfropft worden sind, Zugang gefunden haben zum Evangelium, ist dieser Vers erfüllt. Was muss dann ab Kapitel 3 folgen? Wenn es chronologisch hier ist, was oft in der Bibel der Fall ist, dann muss jetzt Kapitel 3 ab der Zeit des ersten Kommens Jesus die Zeit danach beschreiben, womöglich bis zu unserem heutigen Kommen. Und genau so ist es. Lasst uns miteinander lesen. Es heißt hier, und ich lese euch Kapitel 3, Vers 1. Und der Herr sprach zu mir: Geh nochmals hin und liebe eine Frau, die von ihrem Freund geliebt wird und im Ehebruch lebt, gleich wie der Herr die Kinder Israels liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Jetzt sagt hier Gott: Es gibt viele Juden, die in der Hurerei verblieben sind. Aber liebe sie noch einmal. Er spricht immer noch von seinem Volk. Israel ist hier nicht Babylon geworden. Und dann heißt es, Vers 2, da erkaufte ich sie mir um 15 Silberlinge und um ein Homer und ein Lettech Gerste. Ich habe diesen Vers noch nicht tiefer zu studiert. Vielleicht hat es was mit dem Kaufpreis des Blutes Jesu zu tun. Und ich sprach zu ihr, ihr Lieben, Vers 3 beschreibt jetzt die Geschichte der letzten 2000 Jahre. Du sollst mir viele Tage so bleiben und nicht huren und keinem anderen Mann angehören. Ebenso will auch ich mich dir gegenüber verhalten. Hier sagt uns Gott, dass über eine lange Zeit Israel nicht huren würde mit den Nationen. Und das stimmt. Als Jerusalem zerstört wurde und in der Zeit, als immer mehr Juden deportiert wurden, haben sich jüdische Gelehrte gesagt, wir müssen alles tun, um das Jüdische zu retten, was, und das, was uns überkommen ist. Und haben die Schriften verborgen und haben sich niedergelassen an Orten, wo sie überleben konnten. Und haben ihre mündliche Tradition, die sie erhalten hatten in den 400 zuvor, schriftlich niedergelegt. Die Mishnah entstand, später der Talmud entstand. Sie wollten nicht verlieren, was ihnen gegeben worden war. Sie wollten nicht so aufgerieben werden, dass schließlich nichts mehr da sein würde. Und Gott sagt, mein Volk, sagt er, ich kenne dein Leid. Und du wirst ein Verhältnis mit mir haben über Jahrtausende, das nicht intim sein wird. Du wirst nicht das für mich sein, was ich gerne dir geben würde. Aber du wirst auch keinen anderen Mann haben. Ich werde dich bewahren als Träger wessen? Als Träger dessen, was Paulus schreibt. In Römer 9, Vers 4. Der Sohnschaft und Herrlichkeit, der Bündnisse, der Gesetzgebung, des Gottesdienstes, der Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter. Römer 9, Vers 4 und 5. Und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Und dann sagt der Prophet Hosea im Vers 4, denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten, auch ohne Opfer, ohne die Erkenntnis Jesu Christi, ohne Bildsäule, ohne Ephod und ohne Teraphim. Danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Es ist offensichtlich, dass dies eine Weissagung ist für die Juden. Sie würden Jesus als Messias erkennen. David, ihren König. Denn für die, die es nicht wissen, der Messias wurde immer in der Linie Davids verstanden. Im Alten Testament immer als der Thron Haber sein würde des Königs David, der das davidische Königtum zur Erfüllung und Vollendung führen würde. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Und der Begriff wie am Ende der Tage ist ein Begriff, der in der Heiligen Schrift im Alten Testament endzeitlich gebraucht wird. Vor ungefähr 10 Jahren erhielt ich dieses Licht und ich nahm es an ungefähr 2 Jahre lang. Aber weil es eine Theologie gibt des sogenannten Dispensationalismus, der überall in den evangelikalen Kirchen ist, der völlig missversteht, wie man zu Israel zu stehen hat und eine ganz falsche prophetische Auslegung hat, verlor ich irgendwie, eigentlich mehr unbewusst, zum Teil dann auch bewusst, die Entscheidung, Israel weiter als mein Volk verstehen zu können. Ich sah die Gefahr, ein Dispensationalist sonst werden zu müssen. So habe ich es nicht ausgedrückt, aber das würde eine Folge davon gewesen sein, meinte ich. Und ich erkannte nicht, dass die Ersatztheologie, die ich verworfen hatte und alles Gute in diesen 10 Jahren auch bewahrte, was ich an richtigen verstanden hatte, dennoch tiefer war, als mir bewusst war. Denn ich konnte nicht mit freien Stücken das Judentum heute als mein Volk bezeichnen. Aber jetzt möchte ich euch einige Aussagen von Ellen White hierzu lesen. Was sagt sie zu diesem Abschnitt aus Hosea? Ich denke, das wird uns erleuchten. Ellen White schreibt zu dieser Aussage aus Hosea Folgendes. Viele Tage, sagt sie. Sie bezieht sich hier auf Hosea Kapitel 3, Vers 3. Viele Tage, erklärte der Prophet, sollten die 10 Stämme sein. Und jetzt zitiert sie Vers 4. Ohne König, ohne Fürsten, ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Effort und ohne Teraphim. Und dann sagt sie, das bedeutet, ohne eine theokratische Herrschaft. Und Moment, nein, sie sagt, ich bin jetzt etwas zu weit gekommen. Sie sagt, danach, schreibt sie, fährt der Prophet fort, werden die Kinder Israels, und sie zitiert Vers 5 am Schluss, den Herrn ihren Gott umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen, und sie werden sich beben zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage. Es ist eindeutig. Das ist aus dem, also dieses Buch hier. Also das Ellen White schreibt hier in, im Moment, ich habe die Stelle, ich kann es euch sofort sagen. Prophet und Könige im Englischen auf der Seite 298. Das Buch, das ich hier habe, das ist eine sehr gute Abhandlung mit dem Titel The Mystery of Israel, das Geheimnis Israel, geschrieben von vielleicht dem Theologen, den ich in meiner Studierzeit am allermeisten lernte, Jacques Doucan. Er ist Jude, er ist Professor an der Andrews-Universität, und Gott hat ihm die Gnade geschenkt, zu diesem Thema eine Brücke zu sein zwischen Juden und Heiden in einer unglaublichen Weise.
298.
Gut, jetzt, ihr Lieben, weil die Zeit nicht ausreicht, diese Kapitel miteinander wirklich tiefgehend zu studieren, möchte ich, dass wir zu Römer 11 übergehen. Und ich möchte, dass ihr bedenkt, dass wir lange nach dem Jahre 34 nach Christus sind. Einige Jahrzehnte danach. Ich frage nun, Römer 11, Vers 1. Hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Ihr Lieben, es gibt einiges festzustellen in diesem Wort. Die Frage wird gestellt, die viele Heidenchristen in Rom stellten. Hat Gott sein Volk verworfen? Und die Antwort lautet, im Griechischen gibt es keine stärkere Form. Das ist das berühmte Megeneuto. Das ist das, es kann nicht so sein. Es ist unmöglich. Das sei ferne. Und er sagt und begründet es, denn auch ich bin ein Israelit. Und außerdem sagt er hier, sein Volk. Wenn wirklich im Jahre 34 nach Christus Israel nicht mehr sein Volk gewesen wäre, dürfte er das nicht hier schreiben. Aber es steht hier so da. Hat Gott etwa sein Volk verworfen? das sei ferne. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, Vers 2, dass er zuvor, und jetzt achtet, ersehen hat. Worum geht es, um Gnade oder um Werke? Um Gnade. Wenn Gott etwas ersieht, hat der Mensch dann, solange er lebt, die Möglichkeit, diesen Auftrag zu erfüllen? Jawohl. Kannst du heute, wenn du bereust, alles das ab diesem Augenblick vollbringen, was dir aufgetragen wurde und du unter Umständen verloren hast? Jawohl. Wenn du glaubst, dass die Sünde so schwer ist, dass deine Vergangenheit so schlimm ist, dass du nicht heute es zurücklassen kannst, wenn du es bereust, dann hast du den Gott der Ersatztheologie. Aber die Ersatztheologie befindet sich wirklich in der Bibel. Sie befindet sich im Buch Daniel. Dort hat ein System ein anderes ersetzt. Das kleine Horn. Das Papsttum. Und in dieser Gesellschaft möchte ich mich nicht befinden. Und dann heißt es hier, oder wisst ihr nicht, Vers 2, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht, Herr, sie haben deine Altäre zerstört und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal. Wir müssen hier die Überlegung des Paulus verstehen. Die Frage der Römer war, weil Christus abgelehnt worden war, übrigens nur von der jüdischen Führerschaft, dass deshalb nunmehr Israel verworfen war. Jetzt bringt er Beispiele aus dem Alten, aus alter Zeit, um zu zeigen, dass das gegenwärtig auch nicht der Fall sein kann, weil es damals schon nicht so war. Und dann sagt er, der Grund ist die übrigen. Ihr Lieben, übertragt das einmal auf die Adventgemeinde. Wie viele verlassen heute die Adventgemeinde und sagen, sie ist Babylon? Paulus hat Gott die Adventgemeinde verworfen? Paulus sagt hier, Vers 5, so ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Und damit meint er, dass die Führerschaft, nicht die ganze Führerschaft, aber ein Teil der Führerschaft verantwortlich war für den Tod Jesu Christi. Ellen White sagt immer wieder, dass nunmehr Israel, das jüdische Volk als Nation Jesus verwarf. Und wenn man den Begriff Nation bei Ellen White studiert, stellt man fest, sie meint damit die Führerschaft. Was war denn Gottes Plan gewesen? Gottes Plan war gewesen, dass die jüdische Führerschaft Jesus annimmt, das wäre möglich gewesen und war gewollt, und dann alle Heiden nach Israel geströmt werden und ganz natürlich aufgepfropft worden wären. Es hätte nie einen Unterschied zwischen Israel und Kirche oder Israel und Gemeinde gegeben. Nun, mehr konnte das nicht mehr sein, weil die Führerschaft die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hatte. Es musste nunmehr durch einfache Mittel umgesetzt werden, in der Zeit, in der der Heilige Geist das Augenmerk aller nunmehr auf das Geschehen im himmlischen Heiligtum richtete. Und in dieser Form würde das Geheimnis Israel entfaltet werden. Juden und Griechen, die gläubig waren, auch wenn die Führerschaft versagt hatte und verworfen wurde. Und nun lesen wir im Vers 7, wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag, sagt er. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beugen alle Zeit. Das ist die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Hier steht gestrauchelt. Ja, das ist nicht ein totaler Fall. Sollten sie fallen, das sei ferne. Und jetzt sagt er, sondern durch ihren Fall. Und jetzt müssen wir die Überlegung des Paulus ganz klar in Zusammenhang verstehen. Weil an dem Punkt scheiden sich die Geister. Und einige führen die Überlegung richtig fort im Sinne dessen, was Paulus schreibt. Und andere interpretieren jetzt so weiter, als hätte Paulus zuvor nicht das geschrieben, was er über 2 Kapitel lang entfaltet hat. Sie lassen ihn genau das Gegenteil dessen sagen, was er die ganze Zeit sagte. Denn wenn es hier heißt, durch ihren Fall, wer sind denn mit diesen ihren gemeint? Schaut etwas zurück in die Verse und gebt mir bitte die Antwort. Wer sind diese ihren? Sind es die übrigen, die gefallen sind? Wer sind die ihren? Die Führerschaft. Wenn durch ihren der Führerschaft Fall, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil. Wie kann man das verstehen? Trotz ihres Falls hat Gott das getan, was er wollte. Die Heiden wurden aufgepfropft auf den Überrest Israels. Und dann heißt es, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und damit sind jetzt vor allem jene gemeint, die aufgrund des schlechten Vorbildes der Führerschaft Jesus, dem sie eigentlich zugeneigt waren, auch nicht annahmen. Und das hat sich natürlich in der Geschichte weiter so gehalten, über 2000 Jahre. Aber wisst ihr warum? Ich habe jetzt vielleicht das Zitat von Ellen White nicht sofort hier, aber ich habe es hier. Ellen White sagt, der Grund, weshalb über die letzten 2 Jahrtausende nur ganz wenige Juden immer Jesus annahmen, ist, weil wir, die Christen, sie verfolgt haben durch unsere Lehre und durch das Schwert. Wir haben sie verstoßen, nicht Gott. Und dann heißt es, Vers 12, wenn aber ihr Fall Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre Fülle? Und keiner von uns wird sagen, dass ihre Fülle hier meint jeden Einzelnen. Das wäre schön. Das will Gott. Das ist seine Absicht zahlenmäßig. Aber Fülle bedeutet immer in diesem Zusammenhang alle die, die zu den Übrigen gehören werden. Alle die, die es annehmen werden. Denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Ob ich irgendwie meine Volksgenossen zur Eifersucht reizen und etliche von ihnen erretten kann. Hier steht etliche. Es erklärt sich selbst. Denn wenn ihre Verwerfung, und das ist die Verwerfung der Übrigen, die sich verstockten, die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, was wird ihre Annahme anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Wenn wir das System des Judentums kennen. Es ist sehr beeindruckend. Es gibt sehr viel Schönes darin. Aber es gibt den Christus nicht. Wenn Christus auf der Grundlage der Schriften des Alten Testaments wieder offenbart wird, wird das nicht Leben sein aus den Toten? Oh ja. Wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Ellen White kommentiert diese Aussage. Sie spricht hiervon und gibt uns die richtige Definition. Das ist das Buch Das Wirken der Apostel von Ellen White. Ellen White schreibt, aber ich glaube, die deutsche Übersetzung hier, die gut ist, ist nicht in jedem Wort ideal, und das ist hier ganz wichtig. Und Schwester White schreibt hier, im Deutschen ist es die Seite 300, 73. 373 unten. Und hier im Englischen, einen Augenblick, ich hab's gleich. Ja, es heißt hier, jetzt kommentiert sie die Aussage, die wir soeben lasen, wenn aber die Erstlingsgabe heilig ist, so ist es auch der Teig, und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Und dann sagt sie, Paulus vergleicht den gläubigen Überrest in Israel mit einem prächtigen Ölbaum. Augenblick, wer ist der prächtige Ölbaum? Der Überrest, der gläubige Überrest. Aber der Ölbaum, wie Paulus ihn hier beschreibt, ist der Ölbaum, wo etwas passiert ist. Zweige sind abgebrochen worden. Deswegen ist er ein Bild für den gläubigen Überrest in Israel. Und dann schreibt sie, von dem einige Zweige abgebrochen sind, die Nichtjuden hingegen vergleicht er mit Zweigen eines wilden Ölbaumes, die in den Stamm des Ersten eingepfropft wurden. Also hier wird ein Vorgang der Einpfropfung dargestellt. Und das, sagt sie, ist, was Paulus meint, wenn er die Aussage macht, ist das Erste vom Teig heilig? So ist es auch der ganze Teig heilig, so wie die Luther-Übersetzung sagt. Und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Sie schreibt, auf diese übrig gebliebenen bezieht sich Paulus bei dieser Aussage. Das bedeutet, was hinzukommt, kommt zu dem hinzu, was da ist. Es bildet eine Einheit. Israel ist eine Einheit. Und dann dann sagt sie, das war im Englischen auf der Seite 377. Und dann schreibt sie, wenn aber nun, so schreibt er an die nichtjüdischen Gläubigen, etliche von den Zweigen ausgebrochen sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden, der Wurzel und des Saftes im Ölbaum, so rühme dich nicht wieder die Zweige. Was war das Problem geworden in Rom? Man rühmte sich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen, auf dass ich hineingepfropft würde. Ist wohl geredet. Seht ihr, wie Paulus hier diskutiert mit Meinungen, die in der Gemeinde von Rom waren? Sie sind ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Das können also nur jene sein, die verstockt wurden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich auch nicht verschonen. Darum schau die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst an denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber an dir, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst auch du abgehauen werden. Ich glaube, dass in diesem Kapitel eine Aussage ist, die uns im Zusammenhang der Dinge, die wir miteinander jetzt besprochen haben, sehr hilfreich ist. Ellen White schreibt, obwohl Israel den Sohn Gottes verwarf, wurde es doch von Gott nicht verworfen. Das ist nicht eine ausdrückliche Aussage. Und Paulus schreitet dann in seinen Überlegungen fort, indem er, wie wir jetzt schon gesehen haben, ab Vers 17 das Bild des Ölbaumes bringt. Und er entwickelt das fort und kommt dann im Vers 25 zu einer Schlussfolgerung. Denn ich will nicht, Römer 11, Vers 25, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Meine lieben Geschwister, heute Morgen möchte ich nicht, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil, steht hier, Verstockung widerfahren. Das waren jene, die ablehnten. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das bedeutet, dass über die Zeit, die jetzt, über die Zeit, die sich jetzt darstellen würde, in der Zukunft ein Werk getan werden würde, das dazu führen würde, dass das Evangelium allen Nationen der Welt gepredigt werden würde. Aber Paulus sagt das nicht unter Ausschluss der Verkündigung für die Juden, weil er schreibt hier, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Er impliziert hier, dass es über diese ganze Zeit Juden geben wird, die ganz normal Jesus als ihren Messias annehmen werden. Aber er sagt, auch an den Heiden wird ein Werk abgeschlossen werden. Und die Vollzahl der Heiden sind doch nicht alle Heiden, oder wird sich jeder Mensch bekehren? Nur die, die es annehmen. Und so kommt er jetzt zu einer Schlussfolgerung. So wird ganz Israel gerettet werden. Das heißt, Juden und Heiden, die beide schließlich ihren Messias annehmen. Aus Zion, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Es gibt nur eine Bewegung in der Welt, die nach 2000 Jahren eine Brücke sein kann für die Kirchen und für das Judentum. Und das ist die Adventgemeinde. Wir sind nach der Bibel das eschatologische Israel. Aber das eschatologische Israel existiert nicht unter Ausschluss anderer Wirklichkeiten, die Israel darstellen. Wir haben gerade festgestellt, es gibt einen Zeugen durch die Geschichte. Und ich habe hier Artikel, die sind beeindruckend, die aufzeigen, dass immer zur gleichen Zeit, wo das Papsttum im Mittelalter die Gemeinde die Gemeinde Gottes verfolgte, genauso es das Judentum verfolgte. Über 1260 Jahre lang. Das fand in einer parallelen Art und Weise statt. Wir heißen siebenten Tags Adventisten. Der siebte Tag hebt ab auf die 10 Gebote. Auf das Gesetz Gottes. Adventist hebt ab auf den Messias, auf Jesus als wiederkommenden Herrn. In unserem Namen vereint sich die Tora und das Herz der Tora, der Messias. Ist nicht Israel in der Vergangenheit ein Zeuge geblieben für die Tora gegen das Papsttum? Durch die Geschichte hindurch haben sie nicht alles bewahrt, was sie bewahren mussten? Und hat nicht die Kirche das Zeugnis des wiederkommenden Herrn Jesus durch das auch immer bewahrt? Aber ist nicht den einen der Messias verloren gegangen und den anderen das Gesetz verloren gegangen? Gilt es nicht heute, den Kirchen das Gesetz zu verkündigen? Und gilt es nicht heute, den Juden ihren Messias nahezubringen? In unserem Namen wird das offenbart, was allein dem Juden zeigen kann, dass er in Jesus den Abschluss seines Seins findet. Nie kann ein echter Jude Christ, wie man sagt, werden, wenn wir das Gesetz Gottes mit Füßen treten. Studien zeigen, dass es nicht die Frage um Jesus war, die zur Trennung zwischen Israel und der Kirche führte. Denn was waren die Christen anderes als eine jüdische Sekte? Sie waren Teil Israels. Studien zeigen, dass der trennende Faktor die Ablehnung des Gesetzes durch die Heiden war. Und damit durch das Gesetz das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Es gibt nur eine Stelle im Alten Testament, wo Mose und Elia miteinander verbunden werden. Das Gesetz und das Zeugnis. Mose verweist auf das Alte, auf die Geschichte der Vergangenheit, auf die Tora, auf das Gesetz. Und Elia ist immer im Judentum verstanden worden als der, der auf das messianische Zeitalter verweist, der auf Jesus Christus in Wirklichkeit verweist. Und in dieser Stelle sehen wir Mose und Elia zusammen. Das Alte und das Neue Testament sind eins. Ellen White hat so viel darüber geschrieben. Und sie schreibt, dass viele Christen das Alte ersetzen wollen. Sie benutzt die Begrifflichkeit durch das Neue Testament. Aber das Neue nach dem griechischen Begriff ist nur die Erneuerung des Bundes, der im Alten Testament bestand als der ewige Bund. Und es ist hier eine vollkommene Einheit zu erkennen. Und in diesem Text, in Maleachi, wir möchten mit diesen Überlegungen dann zum Abschluss kommen, sehen wir den Auftrag der Adventgemeinde zementiert. Es heißt in Maleachi, Kapitel 3, Vers 22, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und ehe wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Es gibt zwei Zeugen in der Geschichte. Offenbarung 11 zeigt uns das. Mose und Elia, das Gesetz und das Zeugnis. Das eine verweist auf die Tora. Mose verweist auf die Tora. Elia verweist auf das Zeugnis und das messianische Zeitalter. Und es gibt hier eine Botschaft, die Väter treffen wird oder Eltern und Kinder. Eine Botschaft, die zwei Zeugen der Vergangenheit treffen wird. Israel in der Vergangenheit als Zeuge für das Gesetz und die Kirchen in der Vergangenheit als Zeugen für Jesus Christus und dem wiederkommenden Herrn. Die Elia-Botschaft der Adventgemeinde, Elia bedeutet, der Herr ist mein Gott, wird diese zwei Zeugen aufmerksam machen darauf, dass sie Teil werden müssen einer eschatologischen Bewegung. Des eschatologischen Israel, der Adventgemeinde, der Bewegung des siebenten Tags Adventisten, um uns alle vorzubereiten auf die himmlische Gemeinde, die 144.000 und die große Zahl, die keiner zu zählen vermochte. Das ist das Ziel. Gott hat uns als Gemeinde die Möglichkeit geschenkt, versöhnend zu wirken für Juden und Heiden, der Jude zuerst und auch der Heiden. Uns die Möglichkeit gegeben, dass wir die einzige annehmbare Brücke für beide Seiten auf der Grundlage biblischer Theologie sein können. Amen. Und so möchte ich abschließen mit Römer 11, wo es heißt, ab Vers 28, hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um euretwillen, jene, die das Evangelium ablehnten, weil sie durch uns Christen ein falsches Bild des Evangeliums empfangen sollten. Hinsichtlich der Erwählung aber sind sie Geliebte um der Väter willen. Wer hat diesen Vers in seinem Herzen getragen? Hinsichtlich der Erwählung bleiben sie sein Volk. Um die Aufgabe eines neugeborenen Menschen, jedem Menschen zu dienen. Und vor allem jenen, die so vernachlässigt worden sind. Und jetzt kommt ein gewaltiges Wort. Ich habe es mir hier mit einem roten Punkt vermerkt. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, nun aber Barmherzigkeit erfahren habt um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Hier sagt Paulus, dass Gott die Menschen vor dem ersten Kommen Jesu unter Unglauben verschlossen hat und die Menschen nach dem ersten Kommen Jesu unter Unglauben verschlossen hat. Keiner ist besser als der andere und er wird sich beider erbarmen. Beide haben denselben Fehler in ihrer Geschichte begangen. O, welch Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und bevor ich Amen sage, hat uns Bruder Bodem einige Sachen kopiert. Und ihr müsst unbedingt das Kapitel Das Heil unter den Juden im Wirken der Apostel lesen. Ihr werdet viele Entdeckungen da machen. Schwester White schreibt, in diesen unseren Tagen sehen wir die Heiden beginnen. In diesen unseren Tagen sehen wir die Heiden beginnen, sich mit den Juden zu freuen. Es gibt bekehrte Juden, die jetzt in und in verschiedenen anderen Städten für ihre eigenen Leute arbeiten. Manuskript 95, 1906. Dann sagt sie, es gibt ein großes Werk zu tun in unserer Welt. Gott hat eine Seelenernte verheißen aus Heiden und Juden. Unter den Juden sind viele, die eine Bekehrung erfahren, durch die wir Gottes Errettung wie ein brennendes Licht vorausleuchten sehen werden. Überall gibt es Juden, denen das Licht der gegenwärtigen Wahrheit gebracht werden muss. Viele von ihnen werden zum Licht durchdringen und dann mit wunderbarer Kraft die Unverletzlichkeit des Gesetzes Gottes verkündigen. Gott, der Herr, wird mächtig wirken. Er wird große Dinge tun in Gerechtigkeit. Manuskript 87, 1907. Und ich lese jetzt vielleicht nur noch das letzte dieser vier Zitate hier. Aus Manuskript 75, 1905, alles zu finden im Buch Evangelisation. Viele unter den Juden werden sich bekehren und helfen, dem Herrn den Weg zu bereiten, ihm eine Bahn in der Wüste ebnen. Bekehrte Juden werden eine wichtige Rolle spielen bei den großen Vorbereitungen der Zukunft. Christus unserem Herrn zu empfangen. Eine Nation wird an einem Tag geboren werden. Wie? Durch Männer, die Gott berufen hat. Zur Wahrheit bekehrt zu werden. Man wird sehen, zuerst den Halm, dann die Ehre, danach das volle Korn in der Ehre. Die Voraussagen der Prophetie werden sich erfüllen. Amen.